Was stellt man nicht alles an, um glücklich zu werden oder auch um dem Unglück zu entkommen? Die Frage nach dem Glück, nach dem glücklichen Leben, das ist die Frage, auf die wir alle sehr gern eine Antwort hätten. Elisabeth aus Heidelberg und Shirley aus Iowa in den USA, das sind zwei Frauen, die in ihrem Leben gefangen sind, unglücklich verheiratet, unglücklich in ihrer Existenz und Umgebung. Die beiden versuchen auszubrechen. Sie suchen das Glück und finden, aber wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, Schweinesystem, so heißt der Debütroman von Christine Koschmider, mit der ich jetzt über ihr Buch und über das Glück reden möchte. Guten Tag, Frau Koschmider.
Guten Tag.
Zwei Frauen an ganz unterschiedlichen Orten. Wie sind Sie denn auf dieses Setting gekommen?
Ich brauchte ein Kontrastprogramm. Ich glaube, wenn ich über den deutschen Herbst 1979 schreibe, der sehr nah, auch biografisch für mich sehr nah ist und der auch ein sehr bedrückendes Moment hat, dann wirkte dieses Setting, diese Stationierung in Iowa im mittleren Westen mit einer nicht akademischen Frau, die im Schlachtbetrieb arbeitet und dann mit dem Vertrieb von Hautkosmetik ihr Glück sucht. Also einen größeren Kontrast, der ließ sich fast nicht aufmachen. Und gleichzeitig gab es so unendlich viele Gemeinsamkeiten.
Das ist ja interessant, diese Metapher Schweinesystem, das war die Kampfparole damals in der Zeit, in den 70er Jahren. Das Schweinesystem, das waren die verantwortlichen Politiker, die Banker, das ganze System, von dem man sich korrumpiert fühlte. Und das Schweinesystem in den USA, das ist nicht nur ein Bild, sondern das ist ein Schweinesystem, oder?
Ich mag den Begriff so sehr, weil er zum einen sofort natürlich Assoziationen abruft für Deutschland. In diesem Fall ist es ein Schweinesystem in den USA, weil es um die Verarbeitung, um die systematische, nämlich am Förderband, also nicht mehr die einzelnen manuellen Schlachtbetriebe, sondern das industrialisierte Abschlachten und Verarbeiten von Tieren beinhaltet. Und ich mag gleichzeitig den Begriff so gerne, weil, wie Sie das gerade schon erwähnten, er impliziert, es gibt Schuldige und Verantwortliche, weil es gibt die Schweine. Und die Frage ist, wer sind sie denn, die Schweine? Haben die Gesichter und Namen?
Schönes Zitat aus Ihrem Buch. Schweine lassen fast alles aus sich machen. Hackfleisch, Nagellack, Dauerwurst, Verräter, all sowas in Stücke zerlegt und richtig konserviert, fast unbegrenzt haltbar. Was Sie aus so einem Schwein alles rausholen können, bringen Sie ihm den aufrechten Gang bei oder malen Sie ihm die Lippen an und schon ist es nicht mehr als Schwein zu erkennen. Shirley aus Iowa, die hat es schlimm erwischt. Sie lebt mit, ja man kann schon fast sagen, mit einem männlichen Tier in einer tierischen Umgebung von Schlachtanlagen, Maisfeldern und Futtersilos. Was ist das für ein Leben, das Shirley da führt?
Ich glaube, sie empfindet es zunächst gar nicht als so ein entmenschlichtes Leben, weil das das Leben ist, wie es 99% ihrer, der sie umgebenden, nicht mal nur Frauen, Menschen dort haben. Entweder du gehst weg aus dem mittleren Westen oder du lässt dich heiraten und bekommst Kinder. Sie sagt, okay, ich habe ein Kind zu ernähren, sie ist alleinerziehend und dann arbeitet sie am Fließband. Und hat gleichzeitig aber ihren Freundinnenkreis, mit denen sie sich engagiert für den Vertrieb von Schweinefleisch und die Vermarktung von Schweinefleisch. Dann denken sie sich lustige Rezepte aus und nähen Westen aus Schweineleder, dass Männer dann eben mal zu lang oder dass Menschen, die jahrelang im Schlachtbetrieb arbeiten, nicht mehr Lyrik zitieren oder vielleicht auch nie Lyrik zitiert haben. Das ist ja auch gar nicht der Erwartungshorizont.
Aber trotzdem, für Shirley reicht es nicht aus. Also sie kann sich nicht in dieses Leben reinschicken.
Es reicht nicht für sie aus, aber sie sagt selber an einer Stelle, sie trifft ja erst jemanden, nämlich besagte Carol, die ihr eine Welt eröffnet, in der sie sagt, ihr Frauen seid alle Hummeln, die glauben, sie könnten nicht fliegen, so wie man auch wissenschaftlich vermeintlich nachweisen kann, dass Hummeln nicht fliegen können wegen ihres zu schweren Körpergewichts. Und Hummeln fliegen trotzdem, weil sie es nicht wissen und einfach losfliegen. Und sie sagt, ihr Frauen, es gibt etwas da draußen, fliegt los. Und das muss Shirley erst jemand sagen. Vorher hätte sie das von alleine nicht gemerkt.
Ja, dieses Versprechen ist aber auch ein zweischneidiges Versprechen. Also diese Carol heuert sie gewissermaßen an, um in einer Flotte von Frauen zu arbeiten, die Kosmetika verkauft. Das sind so Art Tupper-Partys, wo dann Kosmetika verkauft werden. Das, was diese Carol ihr verspricht, das ist auch aus Zuckerwatte, oder?
Es ist auf jeden Fall sehr fein gesponnene Zuckerwatte, die man eine ganze Weile in sich hineinstopfen kann, bis Shirley auch merkt, wo sie sich dran verschluckt und wo es ihr das Blut quasi verzuckergiftet, weil es mit feinen, süßen Lügen jeden Tag ein bisschen mehr Selbstverleugnung von ihr verlangt und sie merkt, dass sie das, was sie dort erreichen kann, nur um den Preis erreicht, wiederum andere zu belügen, zu demütigen, Freundschaften aufs Spiel zu setzen und selbst Freunde nur noch als zu rekrutierende Kosmetikverkäuferin anzusehen. Und irgendwann wird dieser Widerspruch für sie unerträglich, aber dazu müssen auch erst traumatisierende Dinge passieren, bevor sie das erkennen kann.
Ganz anders geht es da Elisabeth aus Heidelberg. Die führt ein ganz anderes Leben. Aus unserer Perspektive scheint dieses andere Leben auf den ersten Blick besser zu sein. Sie ist Lehrerin, hat einen akademisch gebildeten Mann, aber sie ist auch irgendwo am Ende. Warum?
Es ist interessant, dass Sie sagen, es scheint doch erstmal besser zu sein. Sie ist qualifiziert, sie ist akademisch, sie hat einen Job und sie hat dieses Haus. Und das war so ein bisschen die Kernfrage. Ich habe sehr viele Frauen dieser Generation, das ist die Generation meiner Mutter, gesehen. Die waren jung, wollten viel vom Leben, lächeln auf Bildern Anfang der 70er, sind emanzipiert, haben vielleicht sich die ersten eigenen Autos gekauft und eigene Jobentscheidungen getroffen. Und trotzdem habe ich sehr viele von diesen Frauen, auch Männern, von diesen Beziehungen scheitern sehen. Und kaputt gehen am Leben. Und das war so ein bisschen die Frage für mich. Dann kann es ja offensichtlich nicht die Bildung allein sein und nicht die Möglichkeiten, die einem die Glücksformel eröffnen oder ermöglichen.
Was ist es dann?
Oh, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, ob es die Carols dieser Welt sind oder politische Verheißungen, wie es für Elisabeths Mann der Fall zu sein schien, oder die große Liebe, die Elisabeth zu finden geglaubt hat. Ich glaube, wir sehen etwas, von dem wir die Ahnung bekommen, das ist besser, verheißungsvoller als das, was ich gerade lebe. Und die Frage ist aber, wie finden wir die Kriterien, die Stellschrauben, die sagen, ist das etwas, was jemand anders manipulativ oder wovon jemand anders profitiert, wenn ich dem folge, weil er mich für sein System einspannen will, weil er seinen eigenen Profit damit maximiert, weil er etwas erreichen will, was andere demütigt und ihnen schadet. Oder gelingt es mir, diesen Weg zu finden? Das wäre dann Emanzipation, dieser unglaublich schwer zu beschreibende Begriff, die Befreiung aus der selbstverursachten Abhängigkeit.
Das sind die vielen Glücksversprechen, die am Horizont leuchten. In Ihrem Buch ist vom Glück auch als Attrappe die Rede. Diese Glücksversprechen, die häufig Attrappen sind. Aber wie soll man denn unterscheiden, was da eine Attrappe ist und was das Glück ist, was mir da versprochen wird?
Wenn ich dieses Rezept hätte, dann würde ich möglicherweise ähnlich wie Carol, bloß glaubwürdiger, daraus eine Religion, eine Ideologie, ein Rezept bauen und stricken. Ich glaube, was ich versucht habe zu erzählen, ist, dass wir sehr wohl feststellen können, wenn es nicht das Wahre und das Echte ist. Und ich wünsche mir, dass Menschen Möglichkeiten finden, es anders als Shirley und Elisabeth, die zu sehr militanten, radikalen Lösungen greifen, wenn sie merken, dass ihr Glück eine Attrappe ist. Die Beweglichkeit aufzubringen, zu sagen, ich bin bereit, mich auch aus der Komfortzone hinaus zu bewegen, wenn die Reihenhaushälfte und das Einkommen und die akademische Bildung das nicht mehr sind.
Das heißt, die Möglichkeit zu erkennen, was nicht das Wahre ist, was eine Attrappe ist, das ist vielleicht Emanzipation auch von diesen Glücksversprechen, diesen falschen Glücksversprechen. Aber die Schwierigkeit besteht auch viel eher darin zu erkennen, was das Wahre ist. Was ist denn das Wahre?
Ich ahnte die Frage darauf zusteuern und verweigere mich mir ein bisschen, indem ich sage, ich kann nur in dem, was ich erzähle, sagen, wenn Menschen erkennen, was nicht das Gute und Richtige und Wahre ist, dann gibt es Möglichkeiten und die haben ihren Preis und die sind anstrengend und die sind nicht einfach auf Fingerschnipp zu haben. Ich finde es belohnend, sie zu beschreiten, diese Wege. Habe da auch ganz gute Erfahrungen bisher mitgemacht und musste nichts und niemanden in die Luft jagen bisher. Aber worin es besteht? Ich sehe in meinem Umkreis Menschen, für die besteht es in ganz anderen Dingen. Da rollen sich mir die Fußnägel. Das wäre nicht mein Weg. Und trotzdem glaube ich, das auszuhalten, dass es diesen einen für alle nicht gibt.
Die beiden Frauen scheitern am Ende ihres Romans. Kann man das so sagen oder ist das kein Scheitern? Also eine Frau kommt ums Leben, die andere gerät in Verwicklungen in die DDR, gerät an einen Geheimdienstmenschen. Also das geht auch nicht unbedingt gerade glücklich aus. Ist das ein Scheitern?
Ich mag es, dass am Ende ein Fragezeichen steht, weil der Satz fing an, die beiden Frauen scheitern. Und da war ich schon am Aufbegehren. Die Erzählstruktur ist ja auch so angelegt, dass das zwar vermeintlich das Ende der Erzählung ist, aber es gibt ja Vorwärts- und Rückwärtsspulknöpfe in diesem Buch, in diesem Roman auch. Und es gibt einen Erzähler, der hinterher sagt, das ist die Version, die ich euch erzählt habe. Ob sie so stattgefunden hat, wer weiß das schon. Und ich finde, dass es ein sehr konsequenter Weg ist, den Shirley gewählt hat und letztendlich auch Elisabeth, dass er sie nicht zu den Jungfrauen im Paradies führt oder die sie auch nicht erstreben würden, aber darum geht es gar nicht. Aber sie haben einen Weg gewählt, der konsequenter ist als das Verharren im Schlechten.
Ist der Preis nicht zu hoch?
Für mich wäre er zu hoch, gleichwohl ich mich nicht in dieser verzweifelten Situation befinde. Ich kann das nicht vorhersagen, für wen welcher Preis wie hoch sein darf.
Eins muss man eindeutig sagen, die Männer in ihrem Buch, das sind keine Menschen, die den Frauen weiterhelfen. Also großteils sind das nur Karikaturen, eher fast Schweine, diese Männer. Warum taugen die alle nicht?
Das höre ich auch tatsächlich nicht zum ersten Mal und ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, wieso, die sind doch alle ganz sympathisch. Ich finde, sie sind keine Karikaturen. Ich schätze sehr Shirleys Bruder Harley Dean, der eine tragische Geschichte hat, dessen Kämpfe und Widersprüchlichkeiten aber, wie ich finde, überhaupt nicht karikaturhaft gezeichnet sind. Während Shirley und Elisabeth in funktionierenden, harmonischen Beziehungen, in denen es einen gleichberechtigten Austausch und Berücksichtigung von Bedürfnissen gibt, dann wäre dieser Roman so nicht geschrieben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Männer so sind, sondern dass Shirley einen solchen Mann hat, von dem sie sich trennt, und Elisabeth einen solchen.
Also in dem Einzelfall sind diese Männer ja doch eher, auch der Mann von Shirley ist schon eine Karikatur, also es ist schon ein grober Klotz.
Es gibt sehr interessante soziologische Erhebungen, also viele Menschen, die sich gegen Schlachtbetriebe aussprechen und gegen Fleischverarbeitung, sprechen ja vor allem vom Leiden der Tiere. Aber es gibt Nachweise über die Verrohung von Menschen, die im Schlachtbetrieb, und zwar im industriellen Schlachtbetrieb arbeiten, die natürlich aufgrund der Entmenschlichung und der Grausamkeiten, die sie dort zu verantworten haben und täglich sehen. Viele nur mit Hilfe von Drogen das überhaupt durchhalten können, ihre Leistung steigern. Viele Alkoholiker sind, viele gewalttätig werden, was keine Entschuldigung ist, aber zumindest auch eine Erklärung, dass den Preis für das Fleisch, das wir verzehren, die Verrohung anderer ist.
Diese Riesenschlachthöfe gibt es auch zuhauf in Deutschland, also im Osten, in Niedersachsen auch. Da ist Iowa auch bei uns ganz nah. Ihr Buch spielt nun in den 70er, 80er Jahren. Das war auch eine Zeit des Aufbruchs, aber auch immer noch eine Zeit, in der es nicht einfach war, für Frauen auszubrechen, also ein unabhängiges Leben zu führen. Ich erinnere nur an diese Gesetze, die da noch existierten, dass eine Frau ihren Mann erstmal fragen musste und unterschreiben lassen musste, wenn sie selbstständig arbeiten wollte oder sonst was tun wollte. Ist das heute einfacher geworden für Frauen?
Es gibt ja eine sogenannte, ich weiß nicht, die wievielte Welle des Feminismus es inzwischen ist, die sagen, wir brauchen doch diesen ganzen Feminismus nicht mehr, ich kann doch, es liegt doch an mir. Und das ist natürlich so eine Rückspiegelung, dass ich will kein Opfer sein, aber letztendlich ein genauso, wie ich finde, gefährlicher Mythos zu sagen, wenn ich nur als Subjekt gut genug bin und nicht nach Strukturen zu gucken. Und ich sehe ein Rollback sondersgleichen, wenn ich viele gut qualifizierte junge Frauen sehe, die dann letztendlich doch sich auf Rollenmodelle einlassen, die zunächst bequemer erscheinen oder kinderfreundlicher, denen tut niemand Zwang an. Da gibt es keinen Feind, da gibt es nicht die Schweine. Die Gefahr ist auch, dass es dann häufig aussieht, als wolle man Männer für irgendwelche Dinge verantwortlich machen. Ich denke, der Mann per se ist nicht der Feind und auch nicht die Männer. Es sind Strukturen, angefangen von Rentenversicherung, in Bezahlung, in Urlaubszeiten, in Elternzeiten und, in solchen Aspekten angelegt sind. Ich sage, oh doch, es ist nicht leichter geworden, es ist schwerer geworden, weil es vermeintlich leichter geworden ist.
Und weil alles komplizierter geworden ist. Also die Abhängigkeiten sind ja weiterhin da, die es gibt. Aber es scheint so, dass man sich das Glück selbst bauen kann. Man kann sich den Typen selbst aussuchen, man kann sich den Beruf selbst aussuchen. Also muss man doch jeden Morgen aus dem Bett springen und glücklich sein, oder?
Ja, das trifft es, genau. Die komplizierter geworden ist mir ein bisschen zu abstrakt, aber in der Tat, die Mechanismen, die uns so schön konditionieren, das sind wir selbst. Die sind unsichtbarer geworden und eigentlich sind wir die Schweine in uns selbst und wir sind der Feind selbst.
Interessant fand ich auch an Ihrem Buch, die Shirley kommt aus Polen, also sie hat polnische Eltern, katholische Polen, manchmal scheint das noch so ein bisschen im Vokabular durch, aber Religion spielt da überhaupt gar keine Rolle, also da hat sie nichts mehr mit am Hut, mit dieser Tradition oder Vergangenheit der Familie.
Nein, ich glaube, es gibt diesen Begriff kulturreligiös oder so, ja, also sie trägt natürlich ein Erbe mit sich, was sich darauf beschränkt, dass zu Weihnachten katholische, polnische Weihnachtslieder gesungen werden, von denen sie selber sagt, sie kann da nur mitsummen, weil sie den Text überhaupt nicht versteht. Ich glaube, sie trägt auch ein Urchristentum, eine religiöse Prägung in sich, wie wir das aber alle, die wir in judeo-christlichen Gesellschaften aufgewachsen sind, in uns tragen, ob getauft oder nicht. Aber sie praktiziert nicht.
Wie geht's nun weiter? Shirley ist tot. Elisabeth, wird's weitergehen mit ihr?
Es lässt sich, wenn man detektivisch genau guckt, herauskriegen, was aus Elisabeth geworden ist. Und es gibt ihre Tochter Pats, die ja angelegt ist, die jetzt so ungefähr mein Alter haben müsste. Und insofern wäre es natürlich sehr spannend zu gucken, was ist aus der nächsten Generation, aus Pete, Shirleys Sohn und aus Pats. Was haben die mit ihrer Geschichte gemacht?
Werden Sie das erzählen?
Es gibt zumindest schon Recherchen in Chicago, ja.
Vielen Dank, Christine Koschmider. Ihr Roman heißt Schweinesystem. Das Buch ist im Verlag Blumenbach erschienen. Es hat 390 Seiten und kostet 20 €. Danke.